Einen Politikwechsel sollte es geben nach der Ampel und CDU pur. Das waren die Versprechen von Friedrich Merz und seinem Wahlkämpfer Carsten Lindemann vor einem Jahr. In den letzten Monaten, da gab es eher CDU-Light. Aber so funktionieren Koalitionen mal. Merz ist tatsächlich ein unbeliebter Kanzler, aber ist er auch ein unbeliebter Parteivorsitzender? An diesem Wochenende stellt er sich zur Wiederwahl in Stuttgart vor dem Parteitag. Wie viel Rückhalt hat Merz in der CDU? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. Claudia Kade leitet das Ressort Politik bei der Tageszeitung Die Welt. Rena Lehmann ist Hauptstadtkorrespondentin für die Neue Osnabrücker Zeitung mit dem Schwerpunkt Kanzleramt. Hallo. Stefan Andreas Kastorf ist Editor at Large und ehemaliger Chefredakteur des Tagesspiegel. Und Professor Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler, Professor für das politische System der Bundesrepublik an der Universität Kassel, aber auch Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und er war auch mal Mitglied in der Grundwertekommission der SPD. Und bevor wir hier miteinander diskutieren, schauen wir noch mal einen Tag zurück. Denn gestern war politischer Aschermittwoch. Auch der Bundeskanzler trat auf in Rheinland-Pfalz in Trier zur Unterstützung des CDU-Landtagskandidaten Schnieder. Und wenn man Herrn Merz so zuhört, dann ist irgendwie am Aschermittwoch noch lange nicht alles vorbei.
Ich zähle nicht so häufig aus der Familie, aber an dieser Stelle vielleicht doch. Also mein Vater ist am 7. Januar 102 geworden. Ja? Ich habe schon noch vor, das eine längere Zeit zu machen. Wenn wir dann, sagen wir in 5 Jahren, hier wieder stehen, dann möchte ich, dass wir beide gemeinsam, du als Ministerpräsident, ich im Amt als Bundeskanzler, wir beide zurückschauen und sagen, das waren harte Zeiten. Aber wir haben damals in der CDU Deutschlands und in dieser Bundesregierung und in dieser Landesregierung, geführt von Gordon Schnieder, die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wir können mit gutem Gewissen vor die Wählerinnen und Wähler in Deutschland stellen und sagen, wir haben für Deutschland die richtigen Entscheidungen getroffen. Und genau darum geht es. Herzlichen Dank.
Gestern politischer Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz. Herr Kastorf, Merz wirkt ja sehr entspannt. Der ist jetzt 70 geworden, also noch 32 Jahre könnte er Kanzler sein, wenn er das so machen würde, bis sein Vater, sein Vater ist jetzt 102. Also erschreckt Sie das?
Das hat jetzt was Karnevaleskes. Also er ist 70 und er könnte aus der Kanzlerschaft wirklich was machen. Was er gesagt hat, ist, er wolle das noch ein bisschen länger machen. Ja, wir haben jetzt ein Jahr vor uns. Da wird sich entscheiden, wie lange er das macht und ob er das überhaupt 4 Jahre machen kann. Es muss in diesem Jahr klar werden, warum Schwarz-Rot eine richtig gute Koalition ist. Jetzt muss er erstmal die 4 Jahre machen und dann sehen wir mal weiter. Da wird nämlich abgerechnet. Und die 4 Jahre muss er erreichen. Und das ist gar nicht mehr lustig. Und das hat er auch so gesagt, ich will es noch ein bisschen länger machen. Vielleicht war in seinem Hinterkopf schon auch, ey, lasst mich mal machen, es wird ein gutes Jahr werden, irgendwie kriegen wir es hin.
Mhm. Aber er wirkt ja so, Frau Kade, dass er schon Freude hat an diesem Amt, auf das er ja nun so lange hingearbeitet hat. Trotzdem, er ist bei den Bürgern ja wenig beliebt. Wie finden Sie denn ihn denn?
Ja, ich teile die Kritikpunkte, die in der Bevölkerung ja vorherrschen. Also, dass er offenbar nicht die Reformpolitik macht, die er versprochen hat und überhaupt zahlreiche Versprechen ja gebrochen hat im Wahlkampf, die aus dem Wahlkampf stammen. Ich finde es eigentlich bedauerlich, dass er seine Kanzlerschaft auf Wiederwahl anlegt. Man hätte das auch ganz anders machen können und hätte sagen können, ich komme mit 69 ins Amt. Ich wollte immer diese Kanzlerposition erreichen, aber ich lege sie anders an. Ich mache nicht auf Wiederwahl, sondern ich mache auf Reform das, was das Land braucht. Und ich ziehe durch und dann wird das vielleicht ein unbeliebter Kanzler sein ganz am Schluss. Aber er hat vielleicht das erreicht fürs Land, was es braucht, nämlich tatsächlich tiefgreifende Reformen. Wir sprechen ja wahrscheinlich gleich noch drüber, was in der CDU da alles an Ideen kursiert. Und ich nehme nicht so viel Rücksicht auf einen ohnehin ja schrumpfenden Koalitionspartner SPD. Mhm. Also man hätte die Kanzlerschaft auch ganz anders vom Ansatz her anlegen können.
Mhm. Aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Frau Lehmann, was denken Sie, warum ist er eigentlich nicht so beliebt bei den Bürgern?
Ja, also er war von der Bildfläche lange verschwunden und man hatte sich so aus der Vergangenheit ein Bild über ihn gemacht, was eigentlich in Teilen der Bevölkerung bis heute fortwährt, obwohl ich persönlich finde, die ich ihn jetzt auch besser kennengelernt habe, dass Merz eigentlich ein lernendes System ist. Also er ist zwar 70 Jahre alt, aber er hat sich verändert, er ist veränderungsbereit und lernt dazu, probiert Neues aus. Also ich finde dieses Bild, was da von ihm manchmal gezeichnet wird, sozusagen als frauenfeindlicher BlackRock-Manager, der sich für die wahren Sorgen der Bevölkerung nicht interessiere, so nehme ich ihn eigentlich überhaupt nicht wahr, sondern auch als jemanden, der zuhört und der es wirklich dieses Kanzleramt wirklich gut machen möchte.
Ja. Aber das nehmen Sie wahrscheinlich anders wahr, weil Sie eben näher dran sind.
Ja, aber er hat natürlich mehr als jeder andere Kanzler, die meisten Kanzlerkandidaten vor ihm im Wahlkampf sehr, sehr viel versprochen. Also er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Man wusste ja gar nicht, wie viele Wenden da eigentlich kommen sollen. Also Migrationswende, Wirtschaftswende, die totale Wende. Und das hätte ihm natürlich eigentlich auch vorher klar sein müssen. Darauf deuteten die Mehrheitsverhältnisse ja damals schon hin, dass es nicht möglich sein wird, da sozusagen im Alleingang CDU pur in einer Bundesregierung durchzusetzen. Und da ist natürlich jetzt die Enttäuschung in seiner Partei groß, bei vielen, die gehofft hatten, jetzt kommt endlich mal wieder so CDU-Profil nach den vielen Merkel-Jahren. Und das kommt nun nicht. Und darüber sprechen wir sicherlich noch, woran das liegt.
Ja, genau, Herr Schröder, was würden Sie denn sagen, wenn die... Was ist denn eigentlich CDU pur? Wonach sehnt sich denn diese Partei?
Die Ankündigung, das Erwartungsmanagement war, dass man sich einerseits von Merkel abgrenzt, also eine Union bildet, die Identität hat, die weiß, wo sie herkommt, wo sie hin will, die eine eigene starke Position im Parteienwettbewerb hat, die unabhängig von den Koalitionspartnern ist. Und zweitens die Abgrenzung von der Ampel, weil der wurde vorgeworfen, die kann nichts, die macht nichts, die kriegt nichts zu Ende gebracht. Und jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, dass eigentlich Merz so viel Macht und so viele Möglichkeiten hat, wie schon lange kein Kanzler mehr vor ihm. Er hat 500 Milliarden, er hat diese Abgrenzung, er hat eigentlich eine Followerschaft, er hat eine Erwartungshaltung aufgebaut. Aber was er nicht hat, ist eine Strategie unter diesen spezifischen Bedingungen, wo er wirksam sein muss. Und dieses Strategiedefizit wird nicht kompensiert dadurch, dass er Glück hat. Weil manchmal hat man ja Glück und dann kommen bestimmte Dinge zusammen und da geht das eine oder andere. Er ist natürlich mit außerordentlich schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert. Und wir sehen jetzt einen Kanzler, der ist gestartet, dass er zunächst mal dachte, ich mache die Außennummer. Das heißt als Außenkanzler. Und da hat sich ziemlich schnell gezeigt, das funktioniert nicht. Die Bevölkerung hat da kein Interesse, die honoriert das nicht. Dann ist er gestartet als derjenige, der gesagt hat, wenn ich am Ruder bin, dann wird die Wirtschaft ganz anders funktionieren als die Ampeln. Das hat auch nicht funktioniert.
Ja, genau. Also woran liegt das, Herr Kastorf? Ist das, also er hat zu viel versprochen. Er hat auf der anderen Seite jetzt wirklich all diese Möglichkeiten. Dinge dauern wahrscheinlich einfach länger. Also,
also
warum nutzt er diese Chance nicht?
Ja. Aber Politik ist ja nicht so, du legst einen Schalter um und dann war's das. Also,
aber der Eindruck hat die
CDU so ein bisschen. Ja, er sagt selber, spricht ja jetzt selber auch im Podcast von Erwartungsmanagement. Ja, er hat den starken Mann markiert und der starke Mann kann gar nicht so stark sein. Logik, weil Politik mit einem Koalitionspartner, der nicht so stark ist, aber stark gemacht werden muss, damit überhaupt irgendwas an Politik stark sein kann, der hat eine große Schwäche. Ja? Und es ist nicht so, als ob das jetzt richtig einfach wäre. Er hat jetzt 500 Milliarden für Infrastruktur, er hat 500 Milliarden für die Verteidigung. Aber das muss erstmal richtig ausgegeben werden, das ist das Erste. Das Zweite ist, es erübrigt nichts von dem, was die Kollegin Kade gesagt hat. Er muss Reformen liefern, er muss das vom Kopf auf die Füße stellen. Das weiß ja jeder, sieht ja jeder. Das hochverehrte Publikum ist ja gar nicht so dumm. Aber die wissen, dass das nicht geht. Und deswegen ist er nicht stark. Ja. Er muss unglaublich lavieren, er muss sehen, wie er das alles hinkriegt. Und das Erwartungsmanagement normal bei diesen 1.000 Milliarden, die noch nie eine Regierung vorher hatte. Es sind eigentlich 1.610 Milliarden mit Schuldendienst und anderem, ja. Nur mal so gesagt, das ist das eigentlich Problematische. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich gar nicht, was noch funktionieren soll. Aber nochmal, er ist nicht so stark, wie wir denken. Er hat einen Koalitionspartner, auf den er immer schön achtet. Und das ist den CDU, den Christdemokraten, das werden wir sehen am Parteitag, nicht gut genug.
Der Fehler ist doch vielleicht schon angelegt in der Gründung dieser Koalition. Da wurde dieses Sondervermögen vereinbart, aber ansonsten beim Sondervermögen wurde nicht vereinbart, wie das Geld genau ausgegeben wird. Und da ist nun auch der Frust über das Jahr noch größer geworden in der CDU darüber, dass es jetzt nämlich für alles Mögliche ausgegeben wird und eben nicht genau für Investitionen und für die Infrastruktur, für das es eigentlich angedacht war. Und da zeigt sich vielleicht so ein bisschen, dass einerseits Merz dann doch die Regierungserfahrung fehlt und im Koalitionsvertrag nicht Dinge genug festgeklopft wurden. Zum Beispiel ein Steuerkonzept fehlt da auch völlig. Und das fällt jetzt eigentlich auch auf die Füße, dass man steuerlich in der CDU eigentlich eingemauert ist in diesem Satz, Steuererhöhungen wird es mit uns nicht geben. Aber das ermöglicht im Umkehrschluss auch überhaupt keine anderen, also auch keine Steuererleichterung möglicherweise für die breite Masse der Bevölkerung. Also das ist alles da nicht eingetütet worden und das ist eine mangelnde Erfahrung, aber vielleicht auch dann nicht das richtige Team, dass die Dinge jetzt
für ihn umsetzen. Das wäre genau meine Frage. Wer stützt ihn eigentlich? Wie allein ist er, Frau Kade? Er hatte ja im Wahlkampf Generalsekretär Linnemann, der auch immer mit diesem Spruch einfach mal machen, der auch sowas suggeriert hat, wir machen jetzt sofort, geht sofort alles los. Und dann hat er den Fraktionschef Spahn, da gab es auch Probleme schon direkt bei seiner Wahl. Also wie allein ist er eigentlich?
Ja, ich finde schon auch, man sieht, dass es da massive Abstimmungs- und Führungsprobleme bei Merz gibt. Also ich würde sagen, er hat ein Strategieproblem, er hat sich eigentlich sehr lange vorbereitet, in Anführungszeichen angestrebt, diesen Führungsposten, hat aber eigentlich das gar nicht mit einer richtigen Strategie unterlegt. Und ich finde, was Führungsqualitäten angeht, haben wir eben auch massive Probleme eigentlich. Man hat das Gefühl, dass der Unionsfraktion Vorsitzenden im Bundestag Spahn völlig auf eigene Rechnung agiert. Da sind unabgesprochene Vorstöße, die er bringt, auf die man dann wiederum den Kanzler festnagelt. Der Generalsekretär, finde ich, spielt auch eigentlich eine schwache Rolle. In den letzten Wochen haben wir das immer wieder gesehen, wo aus den verschiedensten Ecken der Partei Vorstöße kamen für soziale Einschnitte. Die kann man immer machen, aber es wirkte wirklich nicht wie ein Mosaik, das sich zu einem großen Ganzen zusammenfügt, sondern eigentlich sehr wirr. Und Linnemann wirkte auch wie einer, der sich das dann alles wieder mühsam, die Fäden sich wieder in die Hand holen musste. Also von daher würde ich sagen, die Führungsmannschaft, die Merz hat, die arbeitet nicht zusammen, wirkt nicht stringent. Und wir haben ja auch schon gesehen, er hatte vor einigen, also zum Jahresbeginn gleich seinen Büroleiter im Kanzleramt überraschend für viele entlassen. Und es wurde in der Partei so aufgenommen, dass gesagt wurde, pass auf Leute, wenn es hier nicht performt wird, dann habe ich auch kein Problem damit, enge Vertraute vor die Tür zu setzen. Also auch das konnte man als Warnschuss an die eigenen Leute verstehen.
Ja, Herr Kastorf, müsste er andere Leute auch vor die Tür setzen?
Also immer langsam. Wir haben ja festgestellt, dass manchen tatsächlich die Regierungserfahrung fehlt. Also Thorsten Frey ist ein hochbegabter Kommunikator, aber die müssen erstmal ihre Rolle finden. Er ist nicht der oberste Interviewminister der Regierung, sondern eigentlich ist er das geballte Wissen dieser Koalition. Der Kanzleramtsminister müsste eigentlich die Anschlussstelle sein für alles das, was an Ideen kommt. Und dann müsste er versuchen, da wo es ganz besonders schwierig wird, helfend zur Seite zu kommen. Ich glaube, dass ihm das noch nicht, vielleicht war das auch nicht allen so richtig klar. Jens Spahn muss sich auch erstmal finden in diese Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden. Das hat nämlich auch was Vermittelndes. Es ist nicht nur so, dass man von oben immer sagen kann, jetzt geht's aber so. Das ist dieser Merz-Stil über lange Zeit gewesen. Den haben die übernommen. So, und das findet sich jetzt so ganz allmählich. Die finden sich auch allmählich in ihre Rollen. Richtig ist, wenn es jetzt noch länger so geht, also wenn es diese Abstimmungsprobleme gibt, wenn wieder irgendwie von der Sozialdemokratie plötzlich ein Rentenvorschlag durch die Staatssekretärsrunde ins Kabinett und dann in den Bundestag gibt und da explodiert, dann glaube ich, wird auch Friedrich Merz sagen, so, jetzt müssen wir wirklich mal was anderes machen. Vielleicht hätte er eine andere Konstellation wählen können, was die Führung der Fraktion angeht. Vielleicht wäre Jens Spahn tatsächlich als Kanzleramtsminister besser, denn als Fraktionsvorsitzender und Thorsten Frey, ein hochbegabter Kommunikator, besser als, aber das weiß man immer dann, wenn man es sieht. Da werbe ich ja geradezu wie die Kollegin Lehmann dafür, den Friedrich Merz ein bisschen besser zu verstehen. Dass er gar keine politische Erfahrung hat, muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Er war lange im Bundestag, er war stellvertretender Fraktionsvorsitzender, er war Fraktionsvorsitzender, er war im Europaparlament. So ganz ohne politische Erfahrung ist er nicht. Er ist nur, jetzt kommt's, nicht in der Fläche, in der politischen Fläche mit Erfahrung. Er war kein Kreisvorsitzender, kein Bezirksvorsitzender, kein Landesvorsitzender. Der musste nie auf irgendwelchen Landes- oder anderen Parteitagen irgendwas mühselig durchsetzen.
Und das war nicht so. Jetzt muss er viel durchsetzen, Herr Schröder, vor allem gegenüber der SPD. Also wie sehr liegt es auch daran, wie er sich gegenüber der SPD behauptet, wie er dann wahrgenommen wird in der CDU? Ist das dann doch letztendlich eher ein Gegeneinander oder so ein Ringen um Dinge und nicht so sehr von wir bringen gemeinsam dieses Land nach vorne?
Nochmal zurück auf die Gründungsurkunde, den Koalitionsvertrag, weil da sieht man schon das Manko dieser Koalition, fehlende Strategie. Es gibt 18 Kommissionen. Das heißt, wesentliche Fragen des Regierens sind ausgelagert. Das hat verschiedene Gründe. Das hat Gründe, man will Zeit sparen, man will Legitimation schaffen und in einigen Kommissionen ist auch zu erwarten, wie in der Sozialstaatskommission, dass man vernünftige Ergebnisse produziert. Zweitens, Koalition heißt immer, dass man nicht pur machen kann, sondern dass man Kompromisse macht. Und hier haben wir aufgrund der bereits dargestellten Abgrenzung von Merkel und von der Ampel ein Eingewöhnungsjahr, so würde ich das mal sagen. Und es ist denkbar, dass das Jahr 2026 bedeutet, dass die Führungselite der CDU aus dem Praktikantenstatus in den Modus des Regierens kommt, unter den Bedingungen der Koalition.
Und der Wahlkämpfe
und so weiter. 26. Das ist ja fast schon ignoriert worden, die Wahlkampfkonstellation. Ja. Normalerweise ist man im Rahmen von Wahlkämpfen sehr vorsichtig. Man kennt das alles. Helmut Kohl hat auch, nachdem die Wirtschaft nach unten ging, den Freizeitpark Deutschland ins Zentrum seiner Kritik gerückt. Aber so eine moralische Kritik bei den Stimmungsverhältnissen in dieser Gesellschaft bedeutet ja nicht nur, dass man Schwierigkeiten in der eigenen Partei hat, Schwierigkeiten mit dem Koalitionspartner, sondern man einen erheblichen Teil der Gesellschaft und der eigenen Partei gegen sich hat. Wenn Sie mal die Resonanzen auf die Vorschläge Teilzeit und Zahnbehandlung sich anschauen, dann haben Sie 70% der Unionswähler, die das nicht gut finden. Und man kann nicht regieren, wenn man gegen die eigenen Leute laufend anrennt. Es sei denn, und da ist Ihr Punkt ja, dass man eine Strategie hat, wo man hin will und wie das ganze Bild aussieht. Für die Union, für Herrn Merz ist die SPD ein Geschenk, weil die SPD ist relativ moderat. Die SPD korrigiert viel von dem in der gesellschaftspolitischen Optik, wo Merz übers Ziel hinausschießt, wo er ein Erwartungsmanagement macht, was nicht einzulösen ist.
Also eigentlich ganz praktisch für ihn.
Das ist sehr kommod. Also besser kann er es nicht haben.
Das ist eine ganz eigene These. Man merkt, dass Sie im Grundwerteprogramm der SPD mal mitgeschrieben haben.
Es ist ja schon so, dass wir Umfragen sehen, wo tatsächlich bis zu 2/3 der Deutschen inzwischen sagen, der Sozialstaat ist so nicht mehr finanzierbar. Das heißt, eine große Reformbereitschaft ist in der Bevölkerung breit.
Aber nur allgemein abstrakt.
Ja, abstrakt. Und darauf könnte man natürlich aufsetzen, wenn man eine Tonalität findet, die eben nicht von Lifestyle-Teilzeit spricht, sondern das ganze Thema versachlicht und eben auch zeigen kann, wo man mit dem Land eigentlich hin möchte. Und so haben wir eine Ansammlung, ein Konglomerat von unausgegorenen Vorschlägen. Und ich glaube, wenn wir auf den Parteitag schauen, dann hat Friedrich Merz eigentlich zwei Möglichkeiten. Er wird entweder das eine oder das andere Lager in seiner Partei enttäuschen, weil es gibt eben die sagen, wir wollen ganz kräftig vorangehen und Reformen jetzt endlich haben, Wahlkämpfe hin oder her.
Von der Größe würden Sie sagen, da ist die Partei wirklich, gibt es so wirklich zwei Lager?
Ja, tatsächlich. Das gibt sich eigentlich nichts und es ist ganz schwierig, da jetzt durchzukommen. Ja.
Und das Problem ist ja auch diese Kakophonie, die wird ja von Ihnen nicht moderiert in einem zielführenden Sinne, sondern wenn wir die Rentendebatte zum Beispiel sehen, da hatte man zeitweilig den Eindruck, er gießt da Öl ins Feuer. Und indem er Öl ins Feuer gießt, ist er nicht in der Lage, die Prozesse zu integrieren. Und das muss
sein. In dem Fall hat er allerdings geschafft, was er wollte, das muss man sagen. Er hat maximalen Druck gemacht und dann ging es auch so in
seine Sehr spät. Das ist seine Wirtschaftserfahrung. Übrigens, er war nie CEO, sondern immer Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, also die Leute, die immer sagen, ja, aber in der Wirtschaftserfolge, naja. Das ist schon so als Aufsichtsratsvorsitzender, aber jetzt CEO war er nicht. Also ich glaube, Autorität in der Partei kommt nicht durch autoritäres Verhalten, sondern durch inhaltliche Autorität. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und Kommunikation kommt nicht von Sabbeln, sondern Kommunikare heißt lateinisch auch gemeinsam schaffen. Es wäre ganz gut, wenn er der Partei deutlich machte, was sie alles, und jetzt kommt es als Partei der Mitte, mit diesen verschiedenen Richtungen, das ist ja nicht nur ein Flügel, es sind ja mehrere, schaffen könnte. Kurt Biedenkopf nachlesen, Rede 77 auf Parteitagen. Es ist nicht so, als ob alles, was früher war, schlecht war. Auch unter Helmut Kohl nicht. Es ist auch nicht so, als ob alles, was unter Angela Merkel war, schlecht war. Und Sie sprechen immer von der Merkel-CDU. Die gibt es noch, die sitzt da. Und die CDU ist eine im Teilen auch sehr moderate Partei. So, jetzt kann er die auf einem Parteitag mit einer verbindenden, verbindlichen Rede, könnte der die hinter sich bringen. Muss er im Übrigen auch, weil das Wahlergebnis dann Auskunft gibt.
Jetzt kommt Altbundeskanzlerin Merkel, reist tatsächlich nach Stuttgart. Das ist ja nicht so, dass sie dauernd auf dem Parteitag war. Also Frau Lehmann, was heißt denn das? Also wie würden Sie das so interpretieren? Und wie wird das ankommen?
Ich denke, das wird gut ankommen und die CDU ist ja insgesamt einfach kein Selbstmordkommando, sondern eigentlich tatsächlich eine Partei, die immer noch staatstragend ist und die eine Regierungsmaschine ist und die jetzt im Augenblick wieder den Blick richtet auf die anstehenden Landtagswahlen, die da kommen im März. Und deshalb werden wir bei diesem Parteitag in Stuttgart auch nichts weltbewegend Erstaunliches, Neues, Kontroverses erleben und auch keine harte Aussprache gegenüber dem Parteichef, sondern wir werden den Versuch einer größtmöglichen Geschlossenheit erleben. Und dass Merkel dahin kommt, sehe ich tatsächlich auch ja, als ein Zeichen, vielleicht, wahrscheinlich ist sie von den Baden-Württembergern auch darum gebeten worden, weil sie in deren Wahlkampf sie tatsächlich hilfreich sein kann. Und jetzt sind da alle versammelt, alle ehemaligen Parteichefs versammelt und der aktuelle Kanzler und Parteichef. Und dieses Signal wird gesucht von der Partei. Das soll da ausgehen. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man aus dieser Parteitagslogik und Landtagswahllogik doch in diesen Zeiten mal ein wenig ausbrechen könnte. Wenn die Frage ist, wann will man denn eigentlich mal tatsächlich über den eigenen Kurs noch debattieren? Also wir haben noch mehr Landtagswahlen in diesem Jahr. Und wenn es dann jedes Mal heißt, nee, alle Vorstöße müssen zurückgestellt werden, das schafft jetzt nur Unruhe. Wir können, also hat man ja in diesen Teilzeit-Debatten gesehen, also so unglücklich sie waren in der Überschrift und allem, ist es doch richtig, dass mal Bewegung reinkommt. Und da erkennt man ja auch die Unruhe, die in der Partei ist, weil es eben das Gesamtkonzept nicht gibt. Kommt dann die Mittelstandsunion, kommt dann der Wirtschaftsflügel und macht einzelne Vorstöße, die so nicht unbedingt...
Ja, es war immer so, weil wenn man das vergleicht mit der... Es wird ja ganz oft dann jetzt der Vergleich gezogen zu Schröder und seiner Agenda 2010, Herr Schröder.
Und auch viele Kommissionen, Herr Schröder, ja. Auch sehr viele.
Also, ja, aber also nicht eine solche Vielfalt, weil wir haben ja jetzt eine wirkliche Auslagerung der Kompetenzfindung, der Profilbildung, der Entscheidungsfindung. Und das, was man braucht, ist natürlich jetzt vor dem Wahlkampf keine Debatten, sondern da wollen die Geschlossenheit haben.
Das ist Frau Merkel da auch. Wichtig.
Das heißt auch, wir sind eine Wahlkämpfe, große Wahlkämpfe. Also dann kann man eigentlich diese ganze Legislaturperiode.
Man muss ja schon mal schauen. Es geht um die Union, um sehr viel. Weil sie hat die Möglichkeit in Rheinland-Pfalz und sie hat die Möglichkeit in Baden-Württemberg. Ja. Und das heißt, zweimal die Staatskanzlei zu gewinnen, das wäre für die Union die Trophäe und nicht irgendeine wilde Debatte. Sondern die brauchen jetzt Geschlossenheit.
Aber da gibt es schon noch ein paar Junge, ne? Wir haben die ja kennengelernt, die sagen, also jetzt wollen wir doch nochmal auf dem Parteitag Flagge zeigen. Und es ist so, es rast der See und will seine Opfer. Vielleicht explodiert der Parteitag in irgendeiner Ecke, wo die sagen,
so, jetzt reicht es aber. Haben Sie sich das mal angeschaut, was
jetzt
fordern?
Jetzt reicht es. Ich glaube, es sind 400 Seiten. Also habe ich nicht so schnell geschafft. Aber unabhängig jetzt mal davon, kann es ja sein, dass irgendwo an irgendeinem Punkt das Thema hochgeht. Also ich sag mal, mit irgendjemandem müssen die ja regieren. Also wir haben jetzt Wegscheiden vor uns, um nicht zu sagen Wasserscheiden. Also Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, was weiß ich. Ist ja richtig schwierig. Die genannten sind nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, was ist mit Sachsen-Anhalt? 37%.
Sie wollen jetzt die Sachsen-Anhalt-Debatte im Vorfeld von Baden-Württemberg?
Nein. Ich sage, dass die in der Union sagen könnten, wie ist das eigentlich mit unseren Tabus? Nur ganz sacht angespielt. Also, wir dürfen nicht mit der AfD, richtig, aber was ist eigentlich mit der Linken? Wir haben doch die Schuldenbremse mit der Linken über die Rampe gebracht. Was können wir da machen? Nur, dass irgendeiner an irgendeiner Ecke, es ist ja nie vorherzusehen, mal gegen diesen ganzen Strom schwimmt und sagt, so, jetzt möchte ich aber doch mal wissen, wie wir das machen wollen. Wie wollen wir regieren, wenn das nicht anders geht?
Also nicht, dass es so ist. Aber nicht. Anträge gibt es dazu. Ich habe noch mal
das muss man auch nicht machen.
Zur Zusammenarbeit mit der Linken. Also die Debatte will man, glaube ich, auf diesem Parteitag überhaupt nicht haben.
Ja, und wird man denn weiter...
Wahlkämpfer wollen das auch nicht.
Trotzdem ist ja die Frage nach Zusammenarbeit mit der AfD, die alle ausschließen, ist ja doch ein Thema. Und die Frage, wie weit bewegt sich diese Partei nach rechts oder nicht? Also das ist ja durchaus ein Thema.
Auf jeden Fall. Also nur das ist auch ein Thema, was die Wahlkämpfer scheuen. Aber ich denke eben auch, also ich schätze die Lage im Land so ein, dass man diese Wahlkampflogik wirklich mal hinter sich lassen müsste. Denn wenn wir, Stichwort Kommission, wir erwarten ja diese Rentenkommissionsergebnisse im Sommer. Und dann haben wir aber eben die genannten Wahlen im September. Ja. Also theoretisch könnte man dann auch, wenn man in der Logik bliebe, würde man sagen, okay, dann legen wir das jetzt auch wieder zur Seite und befassen uns damit im Spätherbst oder im Winter. Dann haben wir aber das Superwahljahr 2027 vor uns. Also es haut einfach nach dieser Logik nicht hin. Dann würde in dieser ganzen Legislaturperiode kaum etwas vorangehen. Weil selbst wenn sich die Union in einem Wahlkampf sicher fühlen würde, wäre es die SPD, die dann vielleicht nervös ist. Also ich würde weiterhin dafür plädieren zu sagen, wir müssten da irgendwie rauskommen. Und die CDU hat das Geld im Moment in der Regierung sich hingelegt für diese ganzen Aktionen und müsste jetzt einfach die Kraft und den Mut aufbringen.
Aber nicht für eine Rentenreform.
Also ich höre gerade auch, dass der Generalsekretär nochmal betont hat, Herr Lindemann, dass er eben die Zusammenarbeit mit den Linken ausschließt. Ja. Das hat er mal klar gemacht. Jetzt sind wir in sehr schwierigen Zeiten, in außenpolitischen extremen Zeiten, die es für so einen Kanzler wahrscheinlich noch nie so gab. Viele sagen, er ist der Außenkanzler. Dieses Etikett hatte er ganz schnell. Hilft ihm das oder schadet ihm das, Frau Lehmann?
Also das hilft ihm ganz unbedingt. Also er hat ja auch tatsächlich das erste Jahr da einen guten Job gemacht. Also er hat diesen Besuch bei Donald Trump gemacht, wo man ja ein bisschen übertrieben fast schon froh war, dass der unfallfrei verlaufen ist. Aber er ist ja nicht nur unfallfrei verlaufen, sondern er hat da auf Augenhöhe den Auftritt hingelegt und wird seitdem von Trump auch als Ansprechpartner in Europa wahrgenommen. Mhm. Er hat zuletzt auch zwei sehr kluge Reden gehalten, die ich beide gut fand. Das war einmal in Davos und jetzt am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich finde, er wählt da echt einen absolut klugen Kurs der Mitte. Also er schlägt überhaupt nicht von europäischer Seite aus die enge Zusammenarbeit mit den USA zurück. Mhm. Aber er sagt schon auch sehr selbstbewusst, dass Europa den Weg der MAGA-Bewegung nicht mitgehen wird. Und insofern, finde ich, muss man auch anerkennen, dass da wirklich ein Kanzler im Kanzleramt ist, der um die Mitte und um die Stabilität der Demokratie in Europa und in Deutschland ringt. Also das kann man anerkennen. Aber natürlich werden Wahlen nicht mit Außenpolitik gewonnen und sind außenpolitische Erfolge ja immer absolut schwer zu messen. Ja? Also wo wollte man jetzt konkret festmachen?
Also ich würde das gerne nochmal aufnehmen. Also ich teile das alles, was Sie gesagt haben. Aber man muss klar sehen, in der Gunst des Publikums bringt ihm das bislang keinen einzigen Prozentpunkt. Das heißt, die Leute sehen, der ist dabei, der macht da einiges, wobei auch keine wirklichen Ergebnisse vorliegen, dass man sagen könnte, also man hat jetzt wirklich ganz neue Entwicklungen durch sein außenpolitisches Engagement. Man hat eine Haltung, man hat eine Kommunikation und diese Kommunikation ist auch in der Konjunktur wechselhaft. Wenn man nur das Verhältnis zu Macron sieht, das ist keinesfalls so stabil und einfach, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, er kommt nicht umhin, eine stärkere Akzentsetzung in der Innenpolitik für sich hinzubekommen, weil ansonsten wird er in diesem Lande nicht die Anerkennung und die Stärke erlangen, die notwendig ist als Kanzler. Er hat Werte, die sind geringer als die von Olaf Scholz gegenwärtig. Das hängt mit einer kompletten Fehleinschätzung in der Akzentsetzung Außen- und Innenpolitik zusammen. Innenpolitisch ist er bisher ein Ausfall. Das heißt, da muss was kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Jahr 2026 sehr schwierig
werden. Ich würde sogar sagen, Innenpolitik und Außenpolitik hängen ja in ganz vielen Punkten inzwischen zusammen. Also und wenn er das innenpolitisch mit den Reformen und der Wettbewerbsfähigkeit nicht hinbekommt, dann ist auch seine Glaubwürdigkeit in der Außenpolitik in Gefahr. Denn die Verteidigungsfähigkeit, das sagt er ja selber und das sagen auch seine Partner in der Außenpolitik, hängt ja ganz stark damit zusammen, wie stark ist wirtschaftlich wie stark ist die Wirtschaftskraft. Also das hängt ja eng miteinander zusammen. Das heißt, die Glaubwürdigkeit und die Einflussposition Deutschlands in der Außenpolitik gründet sich oder hat ihre Grundlage und Basis in unserer Wirtschaftskraft. Ja. Und da ist der Zusammenhang.
Ja, aber er fährt ja nach China jetzt in der kommenden Woche.
Ja.
Also, ist das nicht was dann auch wahrgenommen wird?
Wo man ja, glaube ich. Ja. Also ja, ich teile alles, was Sie sagen. Das Problem ist nur, ja, Augenblick. Jetzt kommt aber ein kleines Aber, würde ich mal sagen. Wir konsumieren das. Oh, Außenpolitik und keine Punkte. Doch, irgendwann kommt an, es dauert, manchmal dauert es etwas, bis beim Publikum ankommt, wie verlässlich dieser Mann in der Außenpolitik ist. Und das sagen ja alle quer durch die Parteien, dass er in der Außenpolitik eine richtig gute Figur macht. So, da hatten die Menschen auch Hoffnung. Und wir brauchen schon auch einen Bundeskanzler, der außenpolitisch gesehen und anerkannt ist. Das Problem ist nur, dass er, weil das aber auch so war und er so gefordert war, tatsächlich den anderen Teil, nämlich die Innenpolitik, hat vernachlässigen, ich behaupte sogar müssen. Da hatte er aber niemanden, und da kommen wir zu der Mannschaft, er hat niemanden, der ihn aufgefangen und gesagt hat, pass mal auf, du machst jetzt das, geht gar nicht anders. Es ging auch gar nicht anders. Wir hätten uns wirklich die Augen gerieben, wenn er es nicht so gemacht hätte. Aber sie haben kein strategisches Geschick im Erkennen dessen, was in der bundesdeutschen Bevölkerung los ist. Ich sage nur ein Wort, das Ungerechtigkeitsgefühl. Und das bezieht sich ganz besonders auf die Ostdeutschen. Da gibt es bestimmte Handlungsweisen, ich weiß, das will niemand so gerne hören, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, anderes, was unbedingt behandelt werden muss, damit die Menschen verstehen, dass Politik sie sieht, sie wahrnimmt und für sie handelt. So, ja, und da gibt es niemanden an seiner Seite. Und ich bin ganz froh, dass er in der Außenpolitik so, da gab es ja auch Hoffnung, dass er über die Außenpolitik kommen und das dann machen würde. Vielleicht geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Aber dann, allerdings bei dem anderen hat er keine Zeit
mehr. Ja, und er ist bei bestimmten Debatten dann ja auch auf einmal ganz laut. Oder wie mit der Stadtbilddebatte, wo er auch sagt, das nimmt er nicht zurück. Also da ist er ja, das sieht ja auch nicht nach einer Strategie oder nach einer Vision. Das passiert dann einfach so.
Ja, es passiert und er macht nichts draus. Weil die Stadtbilddebatte hätte man hervorragend nutzen können, um deutlich zu machen, also wir haben Probleme in den Städten, da werden wir jetzt Kommissionen bilden in den Städten, wir machen Programme. Ja, aber wirklich andere, eine Initiative, weil man hat gedacht, also gut, der macht diesen Aufschlag, da steckt was dahinter. Und selbst als er die Möglichkeit hatte, das zu reflektieren, was da so an Reaktionen war, kam dann, ja, sprechen Sie mal mit Ihren Töchtern. Also er hat das auf so eine moralische Ebene runtergezogen. Und Politik in der jetzigen Zeit ist ja mit diesem Spannungsverhältnis zwischen sozioökonomischen und soziokulturellen Konflikten konfrontiert. Und die Mitte ist gut beraten, die Konflikte im sozioökonomischen Bereich auszutragen. Das heißt, er müsste dann sagen, was fehlt in den Städten, was ist los, was können wir an Initiativen,
das Bund entfalten.
Und das alles ist nicht gekommen, obwohl er Steilvorlagen hat.
Er hätte
da Pressekonferenzen gehabt, wo er da die Dinge anstoßen konnte.
Er ist nicht allein, er hat einen Kanzleramtsminister.
Er hat nicht nur ein Kanzleramt, er hat ja auch Ministerpräsidenten, die mit ihm zusammenarbeiten. Die Ministerpräsidenten muss man ja als das Realitätsprinzip der Union begreifen.
Das heißt, zum Beispiel Herr Söder.
Naja, Wüst zum Beispiel. Ja. Okay. Günther, sind Leute, die also sehr in den Materien drinstecken, die genau diese Steilvorlagen mit ihm zusammen spielerisch, in Teamform, weil Politik ist am Ende ein Teamsport. Ja, das ist ja auch, worüber wir sprechen.
Frau Lehmann, was denken Sie, was ist denn so ein wichtiges Thema? Also wir haben jetzt über das Arbeiten gesprochen und die große Überschrift, wir müssen mehr leisten, mehr arbeiten, länger, weniger Teilzeit, all das. Ist das wird das denn so ein zentrales Thema noch weiterhin sein?
Nein, ich glaube, also Merz ist ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, jetzt nicht der Kanzler, dem die Herzen zufliegen. So, aber was man ja tatsächlich
von
ihm,
was
man ihm ja tatsächlich zugetraut hat, und wo er, glaube ich, eine hohe Glaubwürdigkeit hatte auch, war das Thema Wirtschaft. So, er ist derjenige, der die richtigen Weichen stellt, damit es der Standort wieder stärker wird, damit Strukturreformen passieren und die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und ich finde, wenn er das schafft, also sich da, also da zu punkten bei diesem Thema, das ist das zentrale Thema, dann löst er ja auch das, was Sie eben ansprachen, den sozioökonomischen Themen, also die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Höhe der Sozialbeiträge, die zu senken, also sozusagen das Leben für die Menschen wieder günstiger zu machen im Land. Ja, auch Mieter, das geht vom Wohnen bis zu Lebensmitteln.
Und also, ist da die SPD gerade der richtige Partner an seiner Seite?
Ja, ich wollte vorhin schon etwas widersprechen, als Sie sagten, die SPD sei so anpassungsfähig und moderat. Ich empfinde das nicht so. Also ich glaube, das gilt sehr für Lars Klingbeil und vielleicht auch für Bärbel Baas, wenn die zusammen sitzen. Aber ich sehe das überhaupt nicht in der SPD-Bundestagsfraktion. Also was man da aus den Ausschüssen hört, da gibt es ein so stark ausgeprägtes Besitzstandswahrertum, was den Sozialstaat angeht. Das mag man erklären können aus der Rolle der SPD, die eben die Verteidigung des Sozialstaats als ihr großes Thema sieht und auch weiterführt. Aber ich sehe da überhaupt keine Bewegung in Richtung Reformen. Und mir fällt es ehrlich gesagt schwer, mir noch vorzustellen, dass diese Sozialreformen mit dieser SPD kommen. Und ich finde, man muss schon fast hoffen, dass in Rheinland-Pfalz die SPD da nicht die Mehrheit verliert, die Staatskanzlei verliert, weil das natürlich in die Partei noch nervöser macht und sie vermutlich... Ja.
Aber die Attacken der SPD, die sind doch eigentlich in der Stunde immer gekommen, wo abweichende Positionen der Union im Vergleich zum Koalitionsvertrag vorgetragen wurden. Insofern ist das ja das normale Ping-Pong, was man nicht vermeiden kann, weil wenn eine Koalitionspartei nicht mehr in der Lage ist, ihre eigenen Positionen, die im Koalitionsvertrag festgelegt worden sind, zu verteidigen,
aber vielleicht noch ein Satz. Sie haben ja nun das erste Jahr ist rum und Sie haben den Wachstumsbooster installiert und Sie haben festgestellt, die Investitionen legen nicht zu. Es hat bisher nicht gereicht, was vereinbart wurde. Also müssen doch alle zusammen sagen, wir müssen neu überlegen. Und dann kann man sich nicht mehr länger am Koalitionsvertrag entlang handeln, sondern...
Ja, Frau Karte, was wäre für Sie so ein Punkt oder welchen Punkt sollte Merz ja auch auf diesem Parteitag machen? Also um wirklich seine Wähler mitzunehmen oder seine Parteimitglieder, aber vielleicht halt eben auch die Wähler und auch die SPD. Also wo man das Gefühl hat, so, da ist jetzt einer, der ist jetzt hier nicht nur für die Partei da, sondern auch fürs Land.
Ja, also die SPD wird er auf diesem Parteitag, glaube ich, nicht mitnehmen. Das ist auch nicht sein Auftrag als Parteichef auf so einem Parteitag kurz vor Wahlen. Aber ich erhoffe mir schon ein Signal über die Partei hinaus, nämlich verstanden zu haben, dass die Erwartungen, die er geweckt hat, auch irgendwie jetzt mal ins Ziel gebracht werden müssen und dass da auch eine gewisse Entschlusskraft gereift ist im ersten Jahr, zu sagen, also die SPD, die Sozialdemokratie muss da auch mit ins Boot steigen. Man kann ja auf eine Wahlniederlage...
Aber müsste er da mehr Druck machen?
Ja, also ich verstehe auch nicht so ganz, kurzer Exkurs zu den Sozialdemokraten, ich verstehe auch nicht so ganz, selbst wenn man eine Wahl verlieren sollte, muss doch nicht immer die Konklusion daraus sein, jetzt müssen wir noch mehr Sozialstaat machen, weil das war der Grund. Vielleicht könnte es auch ganz andere Gründe dafür geben. Eine sehr zögerliche Herangehensweise an das Thema Migration. Wenn man den Sozialstaat erhalten oder vielleicht sogar ausbauen will, wie Frau Baas, dann muss es doch erwirtschaftet werden. Auch diese Erkenntnis gibt es doch in der Sozialdemokratie. Also ich würde nicht immer diese klischeehafte Kausalkette ziehen. Eine Wahlniederlage für die Sozialdemokraten bedeutet, sie rückt unbedingt weiter nach links. Ja. Kurzum, Friedrich Merz müsste diese Logik auch durchbrechen. Und aber in der Tat erstmal es schaffen, die Union auf einen Kurs zu bringen. Denn das ist im Moment eine sehr fragmentierte Partei.
Boah. Das ist aber mal ein Berg, den er da zum Steigen hat.
Ja. Ist auch einiges aufgelaufen in der letzten Zeit.
Ja, stimmt.
Aber gibt es einen Punkt, einen Ton, den Sie sich da wünschen würden?
Ja, den wünsche ich mir. Es gibt einen Ton, den ich mir schon gewünscht hätte bei der Neujahrsansprache. Und zwar Demut. Ein kleines bisschen Demut. Der Mann ist Vater, er ist Großvater, er ist Ehemann. Er ist dem Leben verhaftet, das hat die Kollegin Lehmann ja beschrieben. Der weiß schon, wie das Leben ist. Der hat übrigens in der Fernsehsendung mal sehr nett mit Kindern gespielt, als er im Vergleich zu Olaf Scholz wirklich dreimal besser aussah. Der Punkt ist, sein Hauptneigen und nicht immer entschiedener als der Entschiedenste sein zu wollen. Das sieht man schon an der Körperhaltung. Einmal zu sagen, das könnte er auf dem Parteitag machen. Demut, lateinische Vorsilbe D minus Mut, heißt nicht ohne Mut, sondern heißt Vision minus Ängste. Er könnte sagen, ich hätte so gerne mit euch so viele andere Sachen schon gemacht. Aber bitte versteht, wir konnten in diesem einen Jahr nicht alles leisten. Es ist so viel gewesen. Gebt uns Vertrauen, gebt uns Hilfe.
Ja, das
Hilfe.
Macht er ja.
Aber nicht so. Nein, er geht nicht den unteren Weg, sondern er geht den oberen Weg.
Also Sie empfinden ihn als arrogant?
Das will ich nicht sagen. Er ist nicht arrogant, sondern er ist einer, der glaubt, dass durch diese Betonung des Autoritäts, dass die Partei ihm dann folgen wird. Die Zeiten sind aber vorbei. Wie man das macht, das kann der Lars Klumper ganz gut. Und im Übrigen noch zu den Sozialdemokraten. Es wäre ganz gut, wenn die Sozialdemokraten sich an den Koalitionsvertrag halten wollten. Denn das, was die da gemacht haben mit der Rente, das durch den Staatssekretär, durch die Staatssekretärsrunde, durchs Kabinett in den Bundestag zu tragen, das hat um ein Haar die Koalition platzen lassen. Weil die Jungen gesagt haben, nee, Freunde, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ja. Die haben nichts anderes gemacht, als zu sagen, nö, das geht jetzt mit uns nicht. Und das sich zu ersparen, ist auch schon mal ganz gute Teamleistung. Also beide müssen aufeinander zugehen.
Aber trotzdem, wenn Sie sagen, es gibt klar zwei Lager in der Union, in welche Richtung, also muss er sich für eins entscheiden? Wie sollte er da auftreten, Herr Schröder?
Naja, er muss am Ende als Kanzler ergebnisorientiert sein, er muss integrativ sein und er muss in den schwierigen Situationen, zum Beispiel Rente, sehr deutlich machen, was geht und was nicht geht. Und er kann nicht da noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen, indem er zum Beispiel den Jungen sagt, ihr habt ja eigentlich recht, ich sehe das genauso wie ihr, aber ich kriege das zurzeit nicht durch. Das ist natürlich ein Rückenwind für die jüngeren Leute, weil die sagen, wir haben die Zukunft auf unserer Seite, wir sind die Verantwortungsträger der kommenden Generation und in diesem Sinne können wir gar nicht anders als uns hier gegen unseren Vorsitzenden zu stellen, weil der Gralshüter der Gegenwart ist und wir sind Gralshüter der Zukunft. Das heißt, diese Gemengelage in der Union ist ja einerseits, dass sie sagen, wir sind ja eigentlich in der babylonischen Gefangenschaft der SPD und könnten doch mit der AfD mehr an CDU-Leid machen. Das ist nur eine kleine Gruppe in der Union. Und dann haben wir diejenigen, die sagen, wir müssen aber Wirtschaft pur machen, weil die Wirtschaft ist unser Schicksal, die steht in einem schlechten Zustand. Zustand. Da gibt es aber keine Analyse, was eigentlich die Ursache ist. Weil die Union, die Koalition hat ja mit dem Investitionsbooster und vielen anderen Maßnahmen der Wirtschaft enorm gute Bedingungen verschafft. Aber das wird ja nicht funktionieren, wenn man nicht weiß, was die Ursache für die Krise der Wirtschaft ist.
Vor allem sind die Rahmenbedingungen halt sehr schlecht.
Die Rahmenbedingungen sind schlecht, aber die Unternehmen haben ja teilweise falsche Investitionsentscheidungen getroffen oder gar keine. Und all das kann ja eine Regierung nicht kompensieren. Sie kann steuerlich gute Rahmenbedingungen.
Also nochmal eine schärfere Ansprache auch gegenüber der Wirtschaft zum Beispiel?
Ich finde auf jeden Fall, weil sonst wird die Defensive der Kanzlerschaft nicht zurückgehen, weil die Leute wollen schon sehen, dass er Handlungsfähigkeit hat.
Diese Frage, weil das ist ja so, der Ton ist ja, wir müssen uns alle verändern, um unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir eigentlich mehr arbeiten, mehr leisten, all das. Frau Lehmann, ist das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, wir müssen dann aber auch alle, es gilt für alle, es gilt nicht nur für Bürgergeldempfänger, sondern auch für andere, also irgendwie dieses Gefühl, also mehr, ich sage jetzt mal, den Landesvater spielen auch oder spielen oder sein?
Ich glaube, das ist ihm zuletzt in den Debatten sehr, sehr schlecht gelungen. Oder auch das Zusammenspiel in der Partei klang so, als gäbe es da sozusagen Vorwürfe an die Arbeitnehmer, eine weit verbreitete Fauleritis der Nation. So eigentlich, er hat so ein bisschen das Talent, dass sich immer die angesprochen fühlen, die sich eigentlich nicht angesprochen fühlen sollten, so durch das, was er sagt. Und ich glaube, das wäre genau die Kunst, und das ist natürlich auch die große Herausforderung, ein Gesamtkonzept zu finden, dass alle den Eindruck haben, es verlangt allen was ab. Und es werden jetzt nicht irgendwie die Reichen ausgespart oder es wird nur auf die Bürgergeldempfänger geguckt, sondern dass man das Gefühl hat, dass es gerecht, dass er darauf achtet, dass es gerecht ist. Und ich glaube, es geht bei dem Parteitag jetzt weniger darum, sich bei der CDU beliebt zu machen, denn eins will ich vielleicht noch sagen, Kanzler waren eigentlich nie beliebt bei ihren Parteien. Also Merkel schon. Die wenigsten. Merkel auch in den Anfangsjahren doch überhaupt nicht. Also
na, aber nachher schon. Also, kann man nicht anders sagen. Die war in der Bevölkerung beliebt. Ne? Ja,
er hatte 89,9%.
89,8. 89,8. Und vor allen Dingen muss man mal die Wahlergebnisse, die Wahlergebnisse muss ich mal genau angucken. Es sind 1001 Delegierte, dann gehen, sagen wir, 200 oder 100 gehen raus und wählen gar nicht. Und dann wird von denen, die gewählt haben, wird dann runtergerechnet. Und dann kann es sein, dass der 200 Stimmen nicht bekommen hat. Das wollen wir auch mal sehen.
Ob sein Alkohol diesmal.
Ob sein Wahlergebnis, das hat schon öfter mal nicht gegeben. Aber ob sein Wahlergebnis dann so viel besser ist als das von Markus Söder, was er ja unbedingt erreichen will, 83,6. Das wollen wir erst mal sehen. Und wie gesagt, das wahre Wahlergebnis wird ja in der CDU, das wird ja ein bisschen so euphemistisch behandelt. Also die Anwesenden, die abgegebenen Stimmen und davon dann 83% oder 88%.
Das kriegen wir 64%.
Ja, was ist die Marge? Womit rechnen Sie denn? Also wird diese Partei letztendlich dann doch folgen? Hat er dann den Rückhalt oder sagt man, jetzt gehen wir ihm nochmal
mit? Ich glaube, die große Ohrfeige wird er da jetzt nicht kassieren. Das wäre ja wirklich strategisch auch ein bisschen oder taktisch ein bisschen unklug, so kurz vor den Wahlen, über die wir jetzt schon so oft gesprochen haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, es gibt vielleicht ein Ventil. Der Generalsekretär, den nimmt man dann immer gern bei einem schlechten für ein schlechtes Wahlergebnis her.
Wenn man eigentlich den Kanzler, seine eigene Wahl zum Kanzler, manchmal da hat es gereicht.
März ist für Überraschung gut oder alles rund um März ist für Überraschung gut, aber ich kann mir vorstellen, dass man in dem Fall tatsächlich darauf achtet, dass sein Ergebnis nicht allzu stark abweicht von dem vorherigen. Ich denke, auch in den 80ern werden wir landen und jemand anderes kriegt dann aber sozusagen den Unmut ab oder wir erleben eine inhaltliche Debatte im Laufe des Parteitags, von der man das vielleicht gar nicht erwartet hätte, wo plötzlich die Gemüter überkochen und alles so ein bisschen hitzig wird.
Also ein Thema Social Media wird jetzt auf einmal so groß
zum Beispiel.
Social Media Verbot, wo es glaube ich einen Dissens gibt zwischen Söder und ihm. Also,
irgendwo wird sich vielleicht dann dieser Unmut doch entladen.
Okay, wenn man ganz zum Schluss noch, Frau Lehmann, Angela Merkel hat die Union ja stark geprägt, natürlich Helmut Kohl auch. Was denken Sie? Wird Merz die Union auch stark prägen oder kann man auch sein, dass das so wie Scholz ist, mal so ein Übergang und dann?
Also das ist wirklich eine schwierige Frage, weil wir tatsächlich in besonderen Zeiten im Augenblick sind und ich würde jetzt nicht die Prognose wagen, mich festzulegen, dass er tatsächlich bis zum Ende der Amtszeit es schafft. Also es kann auch sein, dass diese Koalition noch zerbricht, das ist möglich, aber er hat es ja selbst gesagt, er würde auch länger im Amt bleiben oder würde das gerne weitermachen. Ich habe auch den Eindruck, dass es ihm doch tatsächlich auch Spaß macht Und alles andere wäre ja auch seltsam. Dann wäre er sozusagen auch eine Lame Duck auf Abruf. Und wenn er jetzt der einzige Europäer ist, der sozusagen noch stabil regiert, dann wäre es auch fahrlässig zu sagen, ich höre vorher auf. Mhm, also klar. Ich könnte mir vorstellen.
Aber bis 102 gehen wir mal von aus. Das heißt, kann ich
nicht. Vielen Dank für die Diskussion, Frau Lehmann, Herr Schröder, Frau Kade und Herr Castorf. Und Sie wissen das ja, wir bei Phoenix, da kriegen Sie den ganzen Parteitag vom Anfang bis zum Ende, natürlich auch mit Analysen und alles Mögliche. Morgen um 10 Uhr ungefähr geht's los. 38. Bundesparteitag der CDU. Und dann können Sie den ganzen Tag gucken, wenn nicht was Spannendes bei Olympia ist. Bis dann. Tschüss.